Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zwischen Visite und Vision – Medizin im Gespräch mit Dr. T und Mr. F.
Willkommen zurück bei Zwischen Visite und Vision – Medizin im Gespräch. Heute wird's ganz besonders spannend, denn wir sprechen über eine Erkrankung, die Millionen betrifft und trotzdem oft im Schatten steht – die Migräne. Und wir sprechen mit jemandem, der nicht nur weiß, wie Schmerz funktioniert, sondern auch, wie man Menschen hilft, damit zurück ins Leben zu finden. Unser heutiger Gast, Dr. Thomas Reiter, Oberarzt für Schmerztherapie an der Klinik Felderfing, direkt am Starnberger See. Eine Klinik, die nicht einfach irgendeine ist, sondern eine von nur 3 Einrichtungen in ganz Deutschland, die das höchste Zertifikat der Deutschen Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft trägt, Level 2 Zentrum. Und die einzige in Bayern, die diese Qualitätsstandards erfüllt. Dr. Reiter selbst ist zudem offiziell zertifizierter Kopfschmerzexperte der DMKG, eine Qualifikation, die nur ausgewiesene Spezialistinnen und Spezialisten erhalten, die sich intensiv mit Diagnostik, Therapie und Begleitung bei Kopfschmerzerkrankungen beschäftigt. Sein Weg: Medizinstudium in Ulm mit Stationen in der Schweiz und Südafrika. Die Facharztausbildung in der Anästhesie führte ihn über München-Pasing, Erding und an die LMU München, wo er sich auf operative Anästhesie und Kinderanästhesie spezialisierte. Mit der Weiterbildung bei Professor Ginnich war der nächste Schritt klar, der Weg in die spezialisierte Schmerzmedizin. Seit 2020 ist er Oberarzt an der Klinik Felderfing und begleitet dort Menschen mit komplexen Schmerzsyndromen, chronischen Kopfschmerzen und therapieresistenter Migräne. Und das nicht nur medizinisch, sondern interdisziplinär, individuell und menschlich. Privat lebt er mit seiner Familie am Ammersee, ist verheiratet, Vater von 2 Kindern, liebt Musik, gutes Essen und ganz ehrlich, den Sport braucht's dann halt auch. Was ihn ausmacht, ein klarer Blick, eine ruhige Stimme und die Haltung. Schmerz ist real und verdient eine echte Therapie. Heute sprechen wir genau das an. Wie funktioniert moderne Schmerzmedizin bei Migräne? Was bringen CGRP-Antikörper, Botulinumtoxin, also besser bekannt als Botox, und multimodale Konzepte wirklich? Und wie sieht ein Behandlungsweg aus, der nicht nur auf Rezept, sondern auf Respekt und Ressourcen setzt? Ich freue mich sehr und sage jetzt herzlich willkommen bei uns, Dr. Thomas Reiter. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zwischen Visite und Vision, Medizin im Gespräch. Weltweit leiden über 1 Milliarde Menschen an Migräne. In Deutschland ca. 8 bis 10 Millionen Patienten, die tatsächlich behandlungsbedürftig versorgt werden müssen. Ein Verhältnis von Männern zu Frauen oder beziehungsweise von Frauen zu Männern ist 3:1 in der Altersgruppe zwischen 35 und 45 Jahren. Ich bin froh, heute mit einem absoluten Experten auf diesem Gebiet zu sprechen. Dr. Thomas Reiter. Hallo, Herr Dr. Reiter.
Hallo, Herr Beigebeck.
Herr Dr. Reiter, erstmal bringen Sie uns doch mal ein bisschen so nahe, wie Sie zur Schmerzmedizin gekommen sind. Wir haben ja vorher schon mal so ein bisschen im Intro gehört, dass es da so Auslöser gab. Aber als Anästhesist in diesem sehr, sehr speziellen Fall, und wir haben ja auch bereits eine Anästhesiefolge mit dem Dr. Jens Brabander gehabt. Wie kommt das?
Tatsächlich ist der Schmerz ein bisschen the little big problem oder das notwendige Übel. Und wenn Sie mich ehrlich fragen, ich wollte nie Schmerztherapeut werden. Die klassische Karriere als Anästhesist führt natürlich durch den OP, über die Intensivstation, die Notfallmedizin. Und die Schmerztherapie ist insofern eine Herausforderung, weil die individuellen Patientenschicksale sehr vielfältig sind. Und die Mittel zur Behandlung jetzt im klassischen Sinne begrenzt sind. Viele Patienten wollen gar keine Medikamente. Viele Patienten wollen aber dringend das Problem, dass sie wirklich im Alltag massiv beeinträchtigt, loswerden. Und da eine Lösung zu finden, das bedarf einfach auch einen interdisziplinären Ansatz. Bei mir war es tatsächlich so, dass die Schmerzmedizin eine Zusatzbezeichnung ist oder generell Schmerzmedizin ist eine Zusatzbezeichnung, die man erwirbt nach erfolgreicher Facharztweiterbildung. Und wenn man an einer Universitätsklinik tätig ist, schaut man natürlich auch immer Richtung die Zukunft. Die Zeit, die man dort verbringen kann, ist ein Stück weit begrenzt. Und da war es eine fast taktische Entscheidung zu sagen, ich nehme das mit, was ich andernorts nur schwer erwerben kann. Und dann bin ich bei Dominik Irnig gelandet in der Schmerzambulanz Innenstadt, die tatsächlich einen komplett anderen Ansatz wählt. Das heißt, die Komplementärmedizin ist da hoch im Kurs. Dominik Irnig ist der Präsident der Deutschen Ärztegesellschaft für Akupunktur. Demzufolge ist fast klar, dass man auch die komplementärmedizinischen Maßnahmen erlernen und wahrscheinlich auch ergreifen soll. Ich habe mich ein Stück weit dagegen verwehrt erstmal und bin dann den klassischen Weg gegangen über die Pharmakotherapie und bin dann aber auch in die Akupunktur gelandet. Letztlich muss man sagen, das ist leider etwas, was man hier noch nicht vielen Patienten flächendeckend zur Verfügung stellen kann, weil es halt von den Kassen oft nicht bezahlt wird und tatsächlich auch einen sehr, sehr individuellen Ansatz und erfordert. Die Schmerzmedizin klassisch über Pharmakotherapie bringt einen auch ein Stück weiter und so durfte ich dort tatsächlich auch alles kennenlernen, was es an Möglichkeiten gibt. Und am Ende der Weiterbildung in der Schmerzambulanz, und es war tatsächlich hauptsächlich ein Ambulanzbetrieb, wollte ich damit eigentlich gar nicht weitermachen, weil ich gesehen habe, dass so dieser reine Durchsatz und das Gespräch und monatlich die Leute zu sehen, nur noch Rezepte zu schreiben, Gutachten und so weiter, das hat mich nicht gefordert. Und dann bin ich durch Zufall auf Tutzing gestoßen, auf den Professor Freienhagen. Und dieses Konzept hat mich sehr interessiert, weil die Klinik existiert eben schon sehr lange, wurde vor, ich glaube, knapp 25 Jahren die Schmerzmedizin ins Leben gerufen. Also eine der ältesten schmerzmedizinischen Einrichtungen in Deutschland von Reinhard Thoma. Und der Professor Freienhagen ist jetzt seit knapp 15 Jahren dort und macht dort stationäre multimodale Schmerztherapie. Und ich habe mir gedacht, das ist interessant, das guckst du dir mal an. Und tatsächlich haben wir jetzt seit Ende 2019 an unserem Klinikneubau in Feldafing nochmal ganz neue Möglichkeiten bekommen. Wir sind 2019 dorthin umgezogen, konnten die Kapazitäten deutlich erweitern und haben aber auch durch den Klinikneubau ganz neue Optionen bekommen. Ein eigenes Schwimmbad, einen riesen Trainingsbereich, ein großes interdisziplinäres Team. Und das ist genau das, was für mich die Schmerzmedizin ausmacht. Es ist keine Einzelleistung, es ist Teamsport. Und das ist auch ein Punkt, warum ich im Moment immer noch nicht niedergelassen bin und es wahrscheinlich auch nicht werde. Ich wäre nur ein Drittel so guter Schmerztherapeut, weil ich eben in der Praxis keinen Physiotherapeuten habe, keinen Psychologen habe, keine Pflegekräfte, die wir hier Co-Therapeuten nennen, weil die auch einen ganz relevanten Einfluss auf den Patienten nehmen und diese Rundumversorgung einfach in der Praxis für mich so nicht funktioniert. Ich bin sehr dankbar und froh um jeden niedergelassenen Kollegen und es soll auch ein Appell sein, die Schmerzmedizin nicht auszuklammern und sich wirklich auch niederzulassen, um dort auch die Patienten weiter versorgen zu können. Aber für meinen Ansatz habe ich hier eigentlich ideale Bedingungen. Und bin sehr glücklich, hier gelandet zu sein.
Das klingt auf jeden Fall wirklich sehr schön, sehr, nicht entspannt wäre jetzt das falsche Wort, aber angekommen, mit dem Weg aber weiter zu laufen und weiterhin Verbesserungen zu machen. Wir haben ja im Vorfeld des Gesprächs ja auch schon mal drüber gesprochen. Der Vorteil an dem Neubau Feldafing ist ja, trotzdem nicht nur gegeben, dass es ein neues Gelände ist oder ein neuer Klinikbau, sondern man hat ja ganz bewusst die Klinik in der Nähe von Tutzing gelassen. Wir reden hier für die Hörer, die sich das jetzt nicht so ganz vorstellen können. Autofahrminuten sind es vielleicht 5, zu Fuß vielleicht einen Ticken länger, aber es ist tatsächlich um die Ecke und jederzeit von beiden Disziplinen, also die Klinik Tutzing ist ja weiterhin mit Handchirurgie, Wirbelsäulen, Gelenk, Orthopädie, alles Mögliche ja top ausgestattet. wo sie ja auch sich jederzeit den Rückhalt holen können oder wenn sie Fragen haben, einfach da auf kurzen Wege sprechen. Der Dr. Zenz hat das ja auch schon angesprochen in seiner Folge, dass da die Zusammenarbeit darüber wirklich gut funktioniert und sehr, sehr entspannt funktioniert. Also alle für die, die es noch nicht gehört haben, wir haben komplexe Wirbelsäulenchirurgie mit dem Dr. Zenz, mit dem Kollegen vom Dr. Reiter schon aufgenommen, findet ihr in unseren Folgen. Herr Dr. Reiter, was bedeutet denn für Sie in der Behandlung auf Augenhöhe in der Ambulanz oder Praxis?
Also, das haben Sie ja aus meinem LinkedIn-Profil entnommen und tatsächlich war so der erste Gedanke, ja, man braucht einen Slogan, irgendwas Griffiges. Und tatsächlich kam das so aus einem Impuls heraus, dass das aber eigentlich auch die Art und Weise des Umgangs mit Patienten für mich darstellt, die für mich wesentlich ist. Ich bin als Schmerztherapeut der Lotse. Und der Kapitän auf dem Schiff muss der Patient bleiben. Weil am Ende des Tages, er ist der Betroffene, er hat das Leid in Anführungszeichen, er muss für sich aber auch die Entscheidungen treffen, welche Mittel nehme ich in Anspruch, sei es jetzt, welches Medikament schlucke ich, welche Maßnahmen ergreife ich. Und für mich ist es eben wichtig, diese Entscheidungen bestmöglich gemeinsam mit dem Patienten zu treffen. Wir wissen aus der Placebo-Forschung, dass das beste Medikament nicht helfen kann, wenn der Patient es nicht will. Und da geht es nicht darum, dass Zuckerpillen gegeben werden, die keinen Wirkstoff enthalten, sondern es ist nachgewiesen, dass auch wirkstoffhaltige Präparate, wo ich ihnen den Wirkmechanismus aufmalen kann, nicht funktionieren können, wenn der Patient es nicht möchte. Als Anästhesist, klar, die Propofol-Spritze ist immer stärker. Ja, aber wirklich die Wirksamkeit von Medikamenten hängt ganz, ganz drastisch davon ab. Und deswegen ist für mich Augenhöhe etwas ganz Wichtiges. Der Patient soll mein Partner sein, muss mein Partner sein. Ich muss ihn nicht mit nach Hause nehmen am Ende des Tages, ja. Aber wir wollen hier gemeinsam etwas erarbeiten, was funktioniert. Und ich mache Vorschläge, die der Patient natürlich jederzeit annehmen oder ablehnen darf. Ja, es ist letztlich nicht meine Entscheidung. Und ein ganz großes Motto bei uns ist, wir wollen überzeugen und nicht überreden. Mhm. Und deswegen ist Augenhöhe für mich ein ganz, ganz wichtiges Prinzip.
Was ich jetzt sehr interessant fand, und das werde ich mir auch für die Zukunft wirklich gut merken, wie man es am besten erklärt, und das haben Sie wirklich sehr, sehr schön erklärt mit dem Schiff und mit dem Kapitän. Klar denkt jetzt jeder wahrscheinlich an die Titanic und den Eisberg. Da steuert nämlich ansonsten der Patient alleine drauf zu, im schlimmsten Fall. Aber es ist tatsächlich wahr. Der Patient bestimmt am Ende den Weg und wohin die Reise geht.
Ich habe in der Schmerzmedizin das Glück, dass, und das klingt jetzt ein bisschen drastisch, aber man kann natürlich an Schmerzen sterben, ja, aber prinzipiell die Erkrankungen, die wir behandeln, führen nicht unmittelbar zum Tod. Anders wie in der Notfallmedizin, wo ich schnell innerhalb von Sekundenbruchteilen die richtige Entscheidung treffen muss. In der Schmerzmedizin habe ich die Möglichkeit, mir die Zeit zu nehmen, die richtige Entscheidung zu treffen. Und natürlich ist es für die Patienten häufig ein hochakutes Thema. Die leiden schwer, sie werden nicht ernst genommen, sie sind zum Teil arbeitsunfähig über längere Zeiten. Und da generieren sich ganz, ganz viele Probleme draus. Aber ich muss nicht sofort draufhauen. Und tatsächlich ist es ein wichtiges therapeutisches Prinzip, manchmal auch den Druck rauszunehmen aus dieser Situation. Und das kann ich mir hier in der Schmerzmedizin einfach auch erlauben. Auch nochmal 1-2 Tage zuzuwarten, die Vorschläge zu unterbreiten und den Faktor Zeit einfach auch zu nutzen. Und das ist etwas, was ich tatsächlich auch sehr schätze. Sie haben vorhin gesagt, entspannt, ja, ist wichtig. Entscheidungen, die man unter Druck trifft, sind in manchen Situationen nicht unbedingt immer die besten Entscheidungen. Und deswegen kann ich einfach in der Schmerzmedizin da auch andere Zeiträume auch gelten lassen. Und es gibt auch den falschen Zeitpunkt für die richtige Maßnahme. Auch das haben wir oft schon feststellen müssen. Und genau, da ist es einfach wichtig, den Patienten so optimal wie möglich zu beraten und gemeinsam zu der richtigen Lösung zu kommen.
Das ist auf jeden Fall wirklich gut beschrieben. Jetzt sind wir heute beim Thema Migräne und wir gehen jetzt nicht auf diesen typischen Satz, ja, Migräne, das ist ja mittlerweile diejenige, ich habe es gerade vorher auf der Fahrt zu Ihnen gehabt, hatte ich auch mal kurz die Snickers-Werbung von damals mit Tiber besprochen. Das ist ja so ähnlich wie die Migräne dargestellt, also jeder kann sich das vorstellen. Und ich glaube, es ist auch noch keiner ausgenommen worden oder davon ausgenommen, dass er nicht schon mal gesagt hat, Migräne mal wieder. Das wird dann immer so unterm Tisch geschoben. Herr Dr. Reiter, lassen Sie uns mal reingehen und so ein bisschen beginnen mit unserem Thema von heute und dazu mal eine 1:1 Aussage von einem Patienten über die Wahrnehmung. Ich bin schon lange in Behandlung, aber niemand fragt, wie fühlt sich Migräne wirklich an? Ich fühle mich nicht ernst genommen, weil man mir nichts ansieht. Wie oft hören Sie solche Sätze von Betroffenen?
Täglich. Und wenn ich 5 Euro von jedem Patienten kriegen würde, der mir sagt, wir sind seine letzte Hoffnung, ich müsste nicht mehr arbeiten. Tatsächlich ist es ein großes Problem für Schmerzpatienten generell und gerade jetzt Migränepatienten, wie Sie richtig gesagt haben, sind ja eher jung und fit und man sieht es den Leuten nicht an. Schmerz ist etwas, wo ich mich komplett auf die Aussage des Patienten verlassen muss und das untermauert halt auch wieder das Vertrauensverhältnis, das man haben muss. Es steht mir als Therapeut nicht zu, das zu bewerten. Also diese berühmt-berüchtigte Skala von 0 bis 10, die kann ich nicht objektivieren. Und wenn mir ein Patient das schildert, dann muss ich das als wahr annehmen und darauf aufbauend letztlich die Therapie bauen. Migräne ist eine komplexe neurologische Erkrankung. Jetzt fragen sich sicherlich viele, wie kommt der Anästhesist dazu, Migräne zu behandeln? Weil letztlich die reine Neurologie und das reine Symptom und das, was dahinter steckt, sicherlich ein wichtiger Punkt ist, aber ich letztlich Methoden brauche, die jetzt gar nicht so spezifisch auf die Migräne abgestellt sind, wenn wir über die multimodale Therapie sprechen. Der große Vorteil bei der Migräne ist, wir wissen mittlerweile mehr und mehr darüber, wie sie entsteht, woher sie kommt und welche Botenstoffe daran beteiligt sind, sodass wir dann ganz spezifisch auch gegen die Migräne arbeiten können. Und der erste Angriff bei der Migräne ist immer die Akuttherapie. Das heißt, dort die richtige Medikation rauszusuchen, um den Patienten von den akuten Symptomen zu befreien und wieder handlungsfähig zu machen. Als erstes kommt natürlich immer die Diagnose. Diagnose bedeutet bei vielen Schmerzerkrankungen, dass ich letztlich diese Diagnose anhand von Beschreibungen von Patienten stellen muss. Und da haben wir wieder diese Komplexität. Keine Migräne ist gleich, ja? Wenn ich 2 Migränepatienten nebeneinander setze, dann gibt es häufig Gemeinsamkeiten. Die sind auch zusammengefasst in internationalen Diagnosekriterien der ICHD-3, also der International Classification of Headache Diseases, in der 3. Version jetzt. Und da haben wir klare Kriterien, also häufig einseitiger Kopfschmerz, häufig pulsierend, hämmernd, mittlere bis hohe Schmerzintensität, häufig begleitet von Lichtscheu, Geräuschempfindlichkeit, Übelkeit und Erbrechen. Und daraus ergeben sich dann letztlich die Kriterien, die dann zur Diagnose der Migräne führen. Es gibt aber kein apparatives Verfahren, mit dem ich die Migräne feststellen kann. Und es bleibt letztlich dann auch immer die klinische Entscheidung des Arztes, ist es Migräne. Wir haben wöchentlich Patienten bei uns sitzen, wo wir es vom ersten Moment an auch gar nicht sagen können. wo wir sagen, es handelt sich um eine komplexe Kopfschmerzerkrankung. Und tatsächlich, man kann auch mehrere Kopfschmerzen gleichzeitig haben. Diese ICHD-3 umfasst 364 Kopfschmerzarten. Ein Kollege von mir hat mal gesagt, für jeden Tag einen. Und da sind Überschneidungen dabei. Ja, also es gibt letztlich Migräne, die einzelnen Migräne-Unterformen umfassen, ich habe es jetzt nicht nachgezählt, ich hätte jetzt über den Daumen gepeilt gesagt, sicherlich 30 verschiedene Unterformen von Migräne. Und von daher, das ist eben aber auch nur eine wissenschaftliche Klassifikation, wo man einfach auch versucht, Unterschiede oder auch Gemeinsamkeiten festzustellen und Diagnosekriterien festzulegen. Genau. Die Behandlung, wie gesagt, erfolgt dann nach der Diagnose. Man kann manchmal aber auch den Trick machen, zu sagen, okay, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich behandle es jetzt mal, als wäre es eine Migräne. Wenn es hilft, dann wird es schon eine sein. Und wenn es nicht hilft, dann muss ich weitersuchen. Das Gute an der Migräne, wenn es überhaupt was Gutes gibt, ist, dass es in den letzten Jahren wirklich massive Fortschritte in der Therapie gegeben hat, einfach aufgrund der Erkenntnisse, woher die Migräne jetzt genauer kommt. Und es ist noch vieles in der Pipeline. Und auch da habe ich schon von Kopfschmerzspezialisten und Kollegen gehört, die gesagt haben, es gibt eigentlich keinen besseren Zeitpunkt, Migräne zu haben als jetzt. Ja, als Betroffener wird man sagen, es gibt überhaupt keinen guten Zeitpunkt für Migräne. Aber tatsächlich, die Behandlungsmöglichkeiten sind deutlich besser geworden. Und die Akzeptanz und auch das Wissen hat zugenommen. Aber nichtsdestotrotz ist es immer noch eine Sache, wo sich eben viele, viele Betroffenen nicht gesehen fühlen. Und da sind wir jetzt wieder beim Beginn der Frage. Tatsächlich ist der inflationäre Gebrauch des Begriffs Migräne häufig für Betroffene ein Problem. Viele Menschen sagen, wenn sie Kopfschmerzen haben, ja, ich habe heute Migräne. Was nicht stimmt. Ja, weil Migräne einfach eine ganz andere, viel, viel höhere Qualität hat. Und es wird häufig aber auch nicht ernst genommen, weil es manchmal so als Ausrede klingt. Aber tatsächlich, wenn man mit Migränebetroffenen spricht, das ist wie der Hammer, der in einen reinschlägt. Und das macht das Ganze einfach so problematisch. Und das ist das Gemeine an dieser Erkrankung. Im Gegensatz zu anderen chronischen Schmerzerkrankungen, wo ich einfach so ein konstantes Level irgendwo habe, mit dem ich umgehe, habe ich bei der Migräne auch diese Ungewissheit, nie zu wissen, wann schlägt sie zu.
Ja, sie ist ja so ein bisschen tückisch, gell? Mhm. Jetzt haben Sie schon so ein bisschen in die Richtung gehend das beschrieben. Warum ist denn eigentlich die Migräne gesellschaftlich so unsichtbar? Liegt es denn tatsächlich an diesen, ich habe Migräne ist gleich Kopfschmerz, oder ist sie tatsächlich so unsichtbar? Und dazu noch gesagt, wir haben recherchiert, die Studienlage ist in den letzten Jahren deutlich nach oben gegangen, also hat sich teilweise verdoppelt. Man muss dazu mal sagen, für die Zuhörer, wenn man auf den gewissen Plattformen Zugriff hat, dann sieht man auch, wie viele Studien sind eingereicht worden, wie viele sind im Kommen und sind gerade in der Mache. Und da hat sich die Lage gerade in der Migräne-Therapie und in der Erforschung der Erkrankung deutlich verbessert. Das hat der Dr. Reiter auch gerade gesagt. Aber kommen wir wieder zurück zu der Frage, liegt es denn tatsächlich daran, dass das Kopfschmerz häufig so beschrieben wird als Migräne?
Also ein Problem ist sicherlich, dass die Migräne einen schlechten Ruf hat, ein Stück weit, und vielfach missverstanden wird und auch fehlverstanden wird. Wir wissen, dass nur 40% der deutschen Bevölkerung im Laufe eines Jahres keine Schmerzen haben. Das heißt, Schmerz ist was jeder von uns kennt. Ja, außer der Indianer vielleicht. Ja, aber auch die kennen Schmerzen. Und deswegen haben viele Leute ja auch eine Meinung von Schmerz. Und wenn man jetzt hört Migräne, dann denkt man, ja, es ist Kopfschmerz. Kopfschmerz hatte ja auch jeder von uns schon mal. Und das ist halt der große Punkt. Migräne ist mehr als Kopfschmerz. Und Migräne ist letztlich in der maximalen Ausprägung etwas, was tatsächlich auch Leute in Nothilfen bringt, in Notaufnahmen bringt. Auch als Notarzt, der ich ja auch bin, wurde ich schon zu Patienten mit Migräne gerufen, weil wenn man auf einmal nicht mehr sprechen kann, wenn man teilweise die Hände oder Beine nicht mehr koordiniert bewegen kann, ja, dann rufe ich den Notarzt. Und wenn man dann gesagt bekommt, es ist Migräne, dann ist man einerseits erleichtert, aber andererseits fühlt man sich dann so in ein Genre geschoben, was einem vielleicht auch nicht so wirklich behagt, weil ja nur wegen Kopfschmerzen stellt man sich so an, in Anführungszeichen. Das ist halt nicht zutreffend. Das Bewusstsein zu dem Thema ist gestiegen, auch das Wissen ist gewachsen, auch die Therapiemöglichkeiten sind deutlich gewachsen, weil früher hatte man halt das Problem, da gab es den klassischen Witz, nimm zwei Aspirin und ruf mich morgen wieder an. Da kann man mittlerweile auch mehr machen. Aber viele auch meiner Kollegen haben so ein bisschen die Schwierigkeit, das nicht verstanden zu haben. Ich weiß noch, wie ich zum ersten Mal von Migräne gehört habe, das war noch im Studium, ja. Und sie brauchen nicht glauben, dass das von einem Dozenten war, sondern das war von einer Kommilitonin von mir, die Migräne betroffen war. Und die hat mir dann erstmal erzählt, wie sich das anfühlt. Und da habe ich mir gedacht, oh hoppala, das ist doch mehr als nur Kopfschmerzen. Und es ist ein Stück weit auch Persönlichkeit des Patienten. Tatsächlich ist es so, wir versuchen ja in der Medizin auch immer mal wieder so Persönlichkeitsmerkmale festzustellen, die zu bestimmten Erkrankungen passen. Und die schlechte Nachricht ist, es gelingt nie, weil es viel zu vielschichtig ist, um es quasi in einen Typus festzulegen. Beim Herzinfarkt weiß man Typ A-Persönlichkeit, also dieser aufbrausende Typ, der immer Volldampf unterwegs ist. Das sind Leute, die ein höheres Risiko haben für Herzinfarkte. Tatsächlich ist es aber bei der Migräne auch so, das sind häufig Menschen, die einen hohen Anspruch an Perfektionismus haben, auch so die Durchhalter, die alles richtig machen wollen und es häufig auch tun. Also Migräne, Persönlichkeiten sind im Umgang häufig sehr angenehm, weil die ziehen alles gnadenlos durch und machen das super schön und gut. Aber die wollen sich dann eben auch diese Schwäche nicht zugestehen, dann durch die Migräne wirklich so behindert zu werden. Und das ist also dieser Schamaspekt, der da mit reinspielt und auch eben das anerkennen zu müssen, dass der eigene Körper halt doch nicht so perfekt ist, wie man ihn halt gerne hätte. Und dann auch manchmal die Auszeit erzwingt, ja, also dieser Stack Overflow, den wir vom Computer her kennen, das ist manchmal so ein bisschen ein Bild für die Migräne. Und dann wird's spannend. Letztlich ist es jetzt so, wenn wir sagen, 16 Millionen Menschen oder also die maximale Zahl, die ich jetzt gefunden habe, 16 Millionen Menschen in Deutschland von Kopfschmerzen und Migräne betroffen, davon sind nicht alle so hoch akut und so maximal betroffen. Aber schon 3-4 Mal im Jahr kann einen wirklich die Suppe versalzen, weil genau in den entscheidenden Momenten im Leben dann schlägt die Migräne zu. Und das ist die große Angst des Migränepatienten. Und daraus entwickelt sich halt dann auch gerne mal so ein Teufelskreis aus Anspannung, Angst und noch mehr Anspannung. Und dann kommt irgendwann zum Ausbruch letztlich der Migräne, die da mit reinspielt. Ich weiß auch, dass einige Protagonisten oder Meinungsbildner in der Migräne, die sich in der Deutschen Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft zusammengefügt haben, selber auch von Migräne betroffen sind. Ich bin's nicht. Ich durfte trotzdem Mitglied werden. Ich sage auch immer ganz flapsig, ich muss keinen Herzinfarkt gehabt haben, um einen behandeln zu können. Aber es erleichtert einfach auch das Verständnis. Und was wichtig ist, nehmen Sie Menschen mit Migräne ernst. Ja, wenn jemand sagt, er hat Migräne und er kann nicht, dann ist es in den allermeisten Fällen keine Ausrede, sondern es ist dann wirklich ein ernsthaftes Thema und ein Problem. Die Leute wissen dann in den meisten Fällen schon auch, was für sie gut ist, aber die wenigsten Menschen nutzen tatsächlich Migräne als Ausrede. Und deswegen ist es eine wichtige Geschichte und es ist einfach mehr als nur Kopfschmerzen.
Vielen Dank, Herr Dr. Reiter, für die wirklich toll beantwortete Frage. Und ich glaube, das ist jetzt auch so der Moment, wo wir in den Einstieg gehen und dann uns mal so ganz genau das Gesicht anschauen von einer Migräne. Jetzt haben Sie ja vorher schon gesagt, Sie würden jetzt mal aus dem Stegreif sagen, 30 Migränearten. Tatsächlicherweise hat man sich da auch nie so genau festgelegt, wie viele es denn gibt. Also es gibt tatsächlich Zahlen zwischen 30 und 80, habe ich gefunden. In den USA, da wird das wohl auch noch ein bisschen differenzierter betrachtet. Jetzt gehen wir mal so kurz in so eine, ich erzähle jetzt einfach mal so ein paar Kurzaufzählungen von Migränearten. Es gibt die Migräne ohne oder mit Aura. Die hemiplegische Migräne, die renitale Migräne, menstruelle Migräne, vestibuläre Migräne, chronische Migräne, Status migränosus und Aura induzierte epileptische Anfälle. Herr Dr. Reiter, jetzt sind Sie ja in der Top-Klinik, wir haben ja in der Begrüßung mitgehört, die einzige mit dem Status 2 oder auf Stufe 2, 3, mit dem auf der Stufe 3 in Bayern. In Deutschland gibt es sonst auch nicht so wahnsinnig viele mehr. Welche Migräneformen sehen Sie am häufigsten in der Klinik?
Also klassischerweise Migräne mit oder ohne Aura, diese Sonderformen, diese hemiplegische Migräne, die vestibuläre Migräne, das sind häufig Differentialdiagnosen, die uns mitgegeben werden, die aber eher auch wirklich selten sind. Also die Hauptfrage, die sich uns eben letztlich stellt, Migräne mit oder ohne Aura, weil das letztlich auch eine Relevanz für die Behandlung hat, nicht von den Arten der Medikamente, aber sehr wohl vom Einnahmezeitpunkt. Der Status migränosus, das ist halt die maximale Form. Das heißt, das ist eine Migräne, die länger als 72 Stunden andauert. Und wenn man sich vorstellt, bis zu 72 Stunden ist in Anführungszeichen noch, kann noch normal sein, das möchte ich mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen müssen, 72 Stunden einen mittelstark bis stark beschriebenen Kopfschmerz, einseitig pulsierend, hämmernd, mit diesen Begleitsymptomen, die ich vorhin auch erwähnt hatte, also Übelkeit, Erbrechen, Geräusch und Lichtempfindlichkeit. Also da möchte ich gar nicht dran denken, wie sich das anfühlen muss. Genau.
Man muss ja auch mal für die Zuschauer oder vorhin für die Zuhörer das genauer beschreiben, also sich alleine mal vorzustellen, 72 Stunden lang einen Schmerz im Kopf zu spüren. Das ist wie wenn ich 72 Stunden lang mir immer die Nadel reinpieks. Das ist dann ein anderer Schmerz, aber es ist auch ein Schmerz.
Mhm. Ja. Es ist halt, das Gemeine ist letztlich bei diesen Arten von Schmerzen, wenn ich mir das Bein gebrochen habe und ich gebe Ruhe, dann tut's nimmer so schlimm weh. So, bei der Migräne, das ist der Migräne relativ wurscht, ob ich Ruhe gebe. Die meisten Menschen suchen natürlich Ruhe und abgedunkelter Raum, kein Lärm und so weiter. Aber das macht nur die Spitzen geringer. Der Grundschmerz ist ja noch weiterhin da. Und von daher ist es halt wirklich was schwer auszuhalten ist. Jetzt hat jeder Patient so ein Stück weit seine Hausmittelchen und die sind extrem wichtig. Ja, die Möglichkeit, mich selber zu behandeln, gibt mir ein Stück weit wieder Kontrolle zurück über mein Leben. Und deswegen werden sie von uns, außer sie betreiben ein selbstschädigendes Verhalten, sprich den Kopf gegen die Wand zu schlagen, halte ich für kein gutes Konzept. Das macht es in der Regel auch nicht besser, aber bekommen sie von uns da auch selten gesagt, nein, tun Sie das nicht, das ist vollkommen falsch. Wenn mir ein Patient sagt, das hilft mir, dann bemühe ich mich bei den nicht medikamentösen Dingen, dem Ganzen eben den Raum auch zu geben und zu sagen, gut, Aber wir wollen natürlich auch schauen, wie kann man das Ganze noch ergänzen oder welche Möglichkeiten habe ich noch, das Ganze zu verbessern. Und da sind wir tatsächlich bei der Migräne recht schnell. Bei der Akutmedikation, das ist ein wichtiger Punkt. Vor knapp 30 Jahren wurden die Triptane entwickelt. Und Triptane sind eine Substanzgruppe, die letztlich eine gefäßverengende Wirkung haben. Bei der Migräne geht man pathophysiologisch davon aus, dass die Migräne durch eine Gefäßerweiterung bedingt ist, die schlagartig einsetzt und dann diesen pulsierenden Kopfschmerz macht. Ja, der Fachneurologe kann und wird mir da widersprechen oder teilweise auch widersprechen, weil da noch viel mehr dahinter steckt. Aber so als Erklärung für die Wirkungsweise ist das für mich so das treffendste Bild. Und die Triptane machen diese weitgestellten Gefäße einfach wieder eng. Und damit habe ich dann eine schmerzlindernde Wirkung. Schmerzlindern können auch klassische Schmerzmittel, also das üblicherweise eingesetzte Ibuprofen, das seltener eingesetzte Diclofenac, bei der Migräne nicht unbedingt besser wirksam, aber eben auch Paracetamol oder Metamizol, das Novalgin, die können den Migräneschmerz auch lindern und tatsächlich sollten die dann auch verwendet werden. Bei den Triptanen ist halt wichtig, den Einnahmezeitpunkt richtig zu wählen. Das heißt, der Ablauf der Migräne geht über einen gewissen Zeitraum. Es gibt Patienten, die tatsächlich auch Vorläufesymptome beschreiben, also tatsächlich vielleicht auch Süßhunger oder Abneigung gegen bestimmte Dinge. Und dann wissen manche schon, oh je, jetzt zeichnet sich was ab. Dann gibt's die Leute, die dann noch die Aura haben. Aura sind eben zusätzliche visuelle oder auch gefühlsartige Veränderungen in der Wahrnehmung. Seien es jetzt Lichtblitze oder Veränderungen im Sehfeld. Man sieht auf einmal Sterne oder Verzerrungen. Da gibt es spannende Darstellungen auch im Internet, wie eine Aura aussehen kann. Die kommen eben dann dazu. Und das ist aber alles noch Vorläufer. Da läuft die eigentliche Migräne noch gar nicht. Und erst mit dem Beginn der Kopfschmerzen, sagen wir, da beginnt jetzt eigentlich der Migräne-Kopfschmerz. Und das ist der Zeitpunkt, wo man dann das Triptan auch nehmen sollte, weil dann stellen sich die Gefäße wieder eng und es lindert sich. Man darf sich das aber auch nicht vorstellen wie ein Knopf. Das heißt, wenn ich ein Triptan nehme, dann hört im besten Fall der Schmerz auf oder wird zumindest mal gelindert. Aber die Migräne läuft trotzdem noch weiter, was unter der Haube läuft, in Anführungszeichen. Und das macht den Betroffenen halt auch weiterhin noch im Alltag eingeschränkt. Wenn man Glück hat, ist das nach relativ kurzer Zeit vorbei. Wenn man Pech hat, dauert es noch 1-2 Tage an, fühlt sich dann so ein bisschen an wie der Kater so ungefähr und irgendwann ist diese Phase dann auch vorbei und ist durch. Und beim Status Migrinosus, da waren wir gerade noch, da hört es halt nicht auf. Und das sind Leute, die nehmen Medikamente noch und nöcher ein, zum Teil, und es hilft einfach nichts. Und das sind für uns dann tatsächlich auch Notfälle, die dann auch akut zu uns in die Klinik kommen können. Und das sind auch Menschen, die regelhaft in Notfallaufnahmen aufschlagen und dort auch behandelt werden müssen. Genau.
Also ich hoffe, dass die Zuhörer jetzt eine sehr detaillierte und klare Vorstellung bekommen haben von den paar Migränearten, die wir gerade schon so aufgezählt hatten. Das ist wirklich, glaube ich, für jeden so ein bisschen verständlich erklärt, Herr Dr. Reiter. Welche werden denn häufig übersehen oder falsch behandelt? Da gibt es ja mit Sicherheit auch so den ein oder anderen tückischen Moment.
Also selbst wir als Kopfschmerzexperten stolpern einmal im Monat über Patienten, wo wir uns nicht gleich einig sind, was es denn eigentlich ist. Und es gibt tatsächlich auch Patienten, die wir aus unserer Behandlung erstmal entlassen müssen und noch nicht mit Sicherheit sagen können, das ist es. Das ist die Seltenheit. Die Hauptschwierigkeit ist ehrlicherweise, dass sich Patienten gar nicht beim Arzt melden. Wir wissen aus Untersuchungen, dass vielleicht 10% der Patienten, die der Behandlung bedürfen, also die Diagnose einer Migräne haben und tatsächlich auch die eine Behandlungsbedürftigkeit haben, einfach aufgrund der Häufigkeit der Anfälle oder auch der Intensität der Anfälle, maximal 10%, begeben sich überhaupt auch eine ärztliche Behandlung und werden dann auch leitliniengemäß behandelt. Es gibt ja Veröffentlichungen zu dem Thema. Das erste ist eben, wie stelle ich die Diagnose? Da gibt es die internationale Klassifikation, über die ich gesprochen habe, und das Ganze ist auch eingeflossen in die Leitlinie zur Behandlung der Migräne. Diese Leitlinien sind auch immer Teamsport. Das heißt, das haben zwar die Neurologen federführend entwickelt, aber auch die Schmerzgesellschaften sind dran beteiligt, und es sind immer Konsensuspapiere. Und tatsächlich die Behandlungsleitlinie der Migräne hat den riesengroßen Luxus, es ist eine Level-3-Leitlinie, also die höchste wissenschaftliche Evidenz. Und die zusammengefasst, da finden Sie alle Informationen über Diagnose, da finden Sie alle Informationen über die Behandlungsarten und Weisen, wer braucht wann eine Prophylaxe. Das einzige Problem ist, das Ding hat 208 Seiten. Ja, und von daher hat man da einiges vor sich. Aber ehrlicherweise, man darf auch querlesen. Ja, und ich suche mir die Sachen raus, die mich da interessieren.
Ist ja heute Gott sei Dank auch schon ganz gut lösbar.
Genau. Was kann ich falsch machen? Mich einfach nicht beim Arzt melden. Was kann der Arzt falsch machen? Es nicht ernst nehmen im Endeffekt. Ja, also dieses Thema, nehmen Sie zwei Aspirin und kommen Sie in einem Monat wieder, das gilt einfach nicht. Ich muss es auch immer nicht selber die Antwort wissen. Aber einfach auch zu schauen, wo kann es für diesen Menschen Hilfe geben, in einem Schmerzzentrum, bei einem Neurologen und so weiter, das reicht aus. Und ja, schmerztherapeutische Einrichtungen sind eng gesät in Deutschland, es gibt wenige, und tatsächlich haben wir in Bayern noch den Luxus, dass wir relativ viele schmerztherapeutische Einrichtungen haben. Also jetzt im Großraum München fallen mir vom Fleck weg 4 ein, wo ich sie hinschicken kann, und da muss ich noch nicht mal mitspielen am Starnberger See. Ich kann Ihnen auch Schmerztherapeuten nennen, auch Neurologen nennen, wo sie sich hinwenden können, um die Fragen beantwortet zu bekommen. Und ja, aber nichtsdestotrotz ist es schwierig, dann Termine zu bekommen. Das wissen wir auch alle heutzutage. Sind fachärztliche Termine schwer zu bekommen. Aber ich sag mal, sich deswegen dann nicht zu melden, ist auch der falsche Ansatz. Auch die Hausärzte sind dann ein wichtiger Punkt und ein wichtiger Partner. Und ich freue mich immer sehr, dass die der Bayerische Hausärzteverband seit 2017 sich wirklich auch schwer bemüht, dort Fort- und Weiterbildung zu machen. Und ich darf da regelmäßig auch referieren zu dem Thema. Seit 2017 bin ich da in dem Team mit dabei. Und das macht mir jedes Mal auch Freude. Und tatsächlich jetzt in meinem Wohnort haben die meisten Hausärzte auch meine Handynummer, zumindest die von der Klinik ausgewählte, auch meine private. Und die melden sich aber auch regelmäßig, wenn sie Patienten haben. Also das Wichtige ist dann einfach auch das Thema Schwarmintelligenz. Ich muss nicht alles selber wissen und nicht alles selber lösen können, aber ich muss jemanden zumindest wissen, wo ich jemanden hinschicken kann, um dann Antworten zu bekommen. Und das gilt insbesondere für die Migräne. Was kann ich falsch machen? Ich habe schon gesagt, zum falschen Zeitpunkt ein Triptan nehmen, dann ist es einfach unwirksam. Und man hört auch immer und liest auch immer von potenziellem Schlaganfallrisiko. Ja, ich habe gesagt, Triptane sind Medikamente, die Blutgefäße verengen. Ein Schlaganfall ist eine Gefäßverengung im Gehirn. Das ist theoretisch denkbar, aber es ist vergleichsweise gering, und mir ist jetzt persönlich kein Patient bekannt, der durch die Einnahme eines Triptans einen Schlaganfall erlitten hätte. Das heißt aber auch nichts, weil ich jetzt natürlich viele Patienten sehe. Man muss darauf achten, Patienten mit Risikofaktoren von Schlaganfall sollten diese Triptane einfach auch nicht nehmen. Ab einem gewissen Alter sollte man von denen auch Abstand nehmen, weil da einfach das Risiko aufgrund von Gefäßverkalkung erhöht ist, dass da was passieren kann. Genau. Dafür gibt es dann wieder andere Medikamente, die man nutzen kann. Und das ist einfach eine individuelle Geschichte, wo es wichtig ist, dass man sich an den Experten wendet und das dort mit dem auch bespricht.
auf jeden Fall. Und ich kann noch mit einwerfen, wir haben uns auch im Vorfeld mit Hausärzten unterhalten und die haben das auch bestätigt mit dem Hausärzteverband, vor allem in Bayern. Wir haben aber auch mit Hausärzten gesprochen aus dem norddeutschen Bereich. Die haben tatsächlich auch gesagt, es ist wahnsinnig schwer für uns einzustufen, was eine Migräne ist und wie wir dann richtig auf den Patienten eingehen können. Also man versucht dann schon auf den Patienten zuzugehen, um da auch nicht das Gefühl zu vermitteln, ja, du hast Kopfschmerzen, das ist okay, sondern dass es tatsächlich auch schwer ist, dann für einen Hausarzt, der einen Patienten ja eigentlich schon länger auch kennt, da wirklich drauf einzugehen. Herr Dr. Reiter, jetzt lassen Sie uns mal Migräne verstehen und die Phasen und die Trigger. Es gibt ja diese vier Phasen, die Prodromalphase, die Aura, die Schmerzphase, die Postromalphase. Wie äußern sich diese Phasen bei Patientinnen und Patienten in Ihrer Klinik?
Bei jedem anders. Das kann man schon mal grundsätzlich sagen und jeder Schmerz ist ein komplexes, individuelles Thema. Wie ich vorhin schon berichtet habe, in der Prodromalphase, die Experten oder die Patienten, die so eine Phase bemerken, kennen das dann auch schon, wissen dann, okay, jetzt kommt bald was. Zeitlich kann die bis zu 2 Tage schon vor der Migräne losgehen. Ja, dann kommt eben bei manchen Patienten diese Aura-Phase, auch die ist unterschiedlich vom zeitlichen Ablauf, von Minuten bis Stunden. Es gibt tatsächlich auch Auren ohne Migräne, das ist eine Sonderform, also eine Aura ohne Kopfschmerz, besser gesagt. Der Kopfschmerz selber, der sollte dann nach der definitionsgemäß zwischen Minuten und Stunden dauern, ja. Auch das lässt sich nicht exakt festlegen, wie lange das jetzt dauern muss. Aber in der Regel sind es schon im Bereich von, ich sage jetzt mal, einer halben Stunde bis mehreren Stunden, die das dauern kann. Und dann kommt diese Postiktalphase, also nach Anfallsphase, und die ist auch eben unterschiedlich lange. Am Ende des Tages, man ist auf jeden Fall mal einen halben Tag bis Tag ausgenockt, ja. Auch wenn man die Migräne konkret und korrekt behandelt, ist es meistens so, dass der Rest des Tages dann gelaufen ist und die nächsten Tage dann potenziell auch so ein bisschen verkatert sein können. Da ist es eben auch wichtig, sich ein Stück weit auch so zu verhalten, wie es einem gut tut. Also es gibt Menschen, die brauchen dann absolute Ruhe, die rennen mit Ohrhörern rum und verdunkelter Brille, Sonnenbrille, mit Eismasken und so weiter. Einfach um sich von den Reizen abzuschirmen, die halt diese Schmerzspitzen noch weiter triggern. Triggerfaktoren ist auch immer schwierig. Es gibt Patienten, die berichten, wenn sie Rotwein trinken und Schokolade essen, dann kommt die Migräne. Das kann man biochemisch sich erklären über den Botenstoff Tryptophan, der dort in der Vorstufe eben mit drin ist und der dann weiter verstoffwechselt wird zu Serotonin. Und Serotonin ist eben einer der mit Zielorte. Die Triptane sind letztlich Serotonin-Wiederaufnahmehämmer an bestimmten Kanälen und sorgen dann dadurch zur Gefäßerweiterung. Tatsächlich sind die Trigger auch extrem individuell. Auch Lichtblitze können sowas machen. Belastungen, Schreck. Es gibt auch Menschen, die durch Ruhe und durch Entspannung dann die Migräne kriegen, so die typische Wochenendmigräne, ja, wenn man die ganze Woche durchpowert und dann am Wochenende endlich Zeit hat für Entspannung, dann gibt einem der Körper noch einen mit. Auch diese Geschichten kennen wir von Patienten. Und so ist es einfach etwas sehr, sehr Individuelles, wo ich dann auch wiederum sagen kann, am Ende des Tages, derjenige, der es erlebt, der hat auch in der Schilderung dieser Triggerfaktoren dann recht. Ich würde niemals sagen, von Haus aus, das dürfen sie nicht und sie müssen so und so handeln, weil jeder Mensch halt auch anders ist und das für sich selber herausfinden muss, wie funktioniere ich in dieser Situation, um damit dann auch ein individuelles Vorgehen und ein individuelles Management erarbeiten zu können. Aber ja, von daher sind diese Trigger spannend. Die Schmerzphase selber ist, haben wir schon drüber gesprochen, wie sich's anfühlt, eben diese einseitig pulsierende. Es gibt aber auch Migränen, die sind beidseitig, die wechseln die Seite, ja. Und deswegen zu sagen, das ist beidseitig, das kann keine Migräne sein. Oder es ist nicht pulsierend, das kann keine Migräne sein. Das darf ich grundsätzlich so nicht machen. Also ich habe keine Pflicht, alle Punkte erfüllt zu haben. Und das ist dann eben auch der Punkt, wo wir Experten uns dann manchmal auch im ersten Moment nicht unbedingt einig sind. Ist es das? Aber wir dann eben durch die Behandlung draufkommen, was es letztlich ist. Und wenn ein Triptan funktioniert gegen diesen Kopfschmerz, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um eine Migräne handelt, schon relativ hoch.
Herr Dr. Reiter, jetzt ist man ja in dem Bereich Schmerzmedizin und vor allem in dem Bereich Migräne in so ein Selbstmanagement reingegangen und Patientinnen und Patienten Partizipation. Und da haben wir auch von einer Patientin die Info bekommen, ich führe ein Tagebuch, aber ich weiß oft trotzdem nicht, ob die Therapie wirkt. Mhm. Wie helfen Sie Ihren Patientinnen und Patienten, den Therapieerfolg besser zu erkennen?
Das ist eine sehr spannende Frage. Tagebuch ist für uns ein diagnostisch hochwichtiges Mittel. Und ich persönlich kriege Kopfschmerzen, wenn ich diese klassischen Tagebücher sehe, weil das sind eng bedruckte DIN A4-Seiten mit Tabellen und vielen Ausführungen und so weiter. Je genauer die Information, desto besser. Aber das auszuwerten, das bereitet mir persönlich immer Kopfschmerzen. Deswegen empfehle ich grundsätzlich Apps. Es gibt von der Deutschen Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft eine App. Es gibt von der Kopfschmerzklinik Kiel in Zusammenarbeit mit der Techniker Krankenkasse eine App, die man kostenfrei runterladen kann und die einem eine Auswertung ausspuckt. Und eine Auswertung finde ich immer persönlich schön, weil die einzelnen Tage auszählen zu müssen, finde ich immer irgendwo mühsam. Aber um Muster zu erkennen, ist es wichtig. Wir empfehlen diese Kopfschmerztagebücher tatsächlich aber auch nur eingeschränkt zu nutzen, weil ich möchte ja eigentlich weg vom Thema Schmerz. Und zu diagnostischen Zwecken, da brauche ich's. Aber irgendwo sollte auch mal der Punkt sein, wo ich es beiseite lege und gar nicht mehr so auf das Thema Schmerz fokussiere, weil ich ja davon jetzt letztlich keinen Mehrwert habe und es manchmal auch so eine selbsterfüllende Prophezeiung wird, so nach dem Motto, oh Gott, jetzt kommt da dieses Muster und dann steigert man sich rein ein Stück weit. Deswegen würden wir gerne auch ab einem gewissen Zeitpunkt wieder weg, weil der Patient ist ja letztlich irgendwann auch der eigene Experte. Zu beurteilen, ob die Therapie wirksam ist oder nicht, naja, das kann der Patient. Und da darf man sich auch trauen zu sagen, es funktioniert nicht. Natürlich ist irgendwann der Schrank leergefuttert, sage ich jetzt mal. Und ich habe jetzt vielleicht nicht mehr so und so viele Optionen und Möglichkeiten der Akuttherapie. Aber es gibt immer eine Möglichkeit. Und die rauszusuchen und rauszufinden, ist halt einfach unsere gemeinsame Aufgabe auf dem Weg. Wenn Sie was einnehmen und die Schmerzen bleiben stehen, dann funktioniert's nicht. Kann aber auch daran liegen, dass es keine Migräne sein muss, sondern es gibt ja auch Kombinationskopfschmerzen, also eine Mischung aus Spannungskopfschmerz und Migräne. Und am einen Tag ist es ein Spannungskopfschmerz, am anderen ist es eine Migräne. Das kriegen Sie aber raus. Und Patienten sind in der Regel sehr, sehr gut in der Lage, mir zu sagen, ist es eine Kopfschmerzart oder sind es mehrere Kopfschmerzarten? Das ist halt meine Aufgabe, das rauszuarbeiten. Sie dürfen und sie müssen sich da auch dann als Patient vertrauen. Und wenn sie an einen Arzt kommen, der ihnen sagt, das kann so nicht sein, dann bin ich persönlich da, also so eine Aussage kriegen sie von mir nicht. Weil letztlich, es ist, wie es ist, ja. Und deswegen ist es wichtig, trauen Sie sich das ruhig zu und sagen Sie auch Ihrem Arzt ganz klar, so und so empfinde ich das. Was ich natürlich sagen kann, ist, dass ich dafür keine Erklärung habe, aber behandeln werden wir es ja dann trotzdem und einen Weg suchen.
Auf jeden Fall. Herr Dr. Reiter, jetzt haben wir ja schon viel gelernt über das Thema Migräne, das Verständnis, was ist Migräne eigentlich, welche Arten gibt es, was hat's denn mit dieser Aura auf sich, jetzt auch wirklich wieder wertvolle Tipps im Bereich des Tagebuches, was Sie empfehlen, warum Sie es auch empfehlen, das ist auch immer ein wichtiger Punkt für die Patientinnen und Patienten, warum empfiehlt der Arzt das? Wir haben uns ja ganz klar vorher besprochen und haben gesagt, das ist einfach ein sehr, sehr intensives Thema und ein sehr, sehr ausführliches Thema und werden zwei Teile daraus machen. Ein sehr, sehr spezieller Fall, weil wir Ihnen und euch da draußen einfach auch die Möglichkeit geben wollen, mit denen Daten und mit den Infos, die Dr. Reiter jetzt einfach zur Verfügung gestellt hat, schon mal umzugehen. Wir werden im zweiten Teil speziell darauf eingehen über MRT und mikroangiopathische Veränderungen. Wir werden über die medikamentösen Therapien und Innovationen sprechen. Und wir sprechen über die multimodale Therapie, wie das in so einer Klinikstruktur dann am Ende überhaupt funktioniert. Und natürlich auch die Versorgung und Aufklärung im Gesamten. Und im letzten Teil werden wir dann noch so ein paar Feinheiten in der Herrn Dr. Reiter rauskitzeln, wo denn der Ausblick hingeht im Bereich der Migräne, im speziellen Fall der Schmerztherapie und was da alles auf uns zukommt. Also seid gespannt und abonniert unseren Kanal, damit ihr auch nicht verpasst, wenn Teil 2 unserer Folge rauskommt, wenn es um die Migräne geht. Bis dahin, macht's gut, einen schönen Tag, schöne Zeit und bis bald. Euer Zwischen Visite und Vision Team. Das war Teil 1 über das Thema Migräne. Ein ganz besonderer Dank geht jetzt schon mal raus an Dr. Thomas Reiter für die Zeit, für die Mühe, die er sich gegeben hat und gemacht hat für diese Folge mit der intensiven Aufklärung. Ich kann euch versprechen, in Teil 2 wird es genauso spannend und genauso interessant werden. Und er verrät uns auch einige praktische Tipps für die Zukunft. Also seid gespannt und wir würden uns freuen, wenn ihr uns einen Kommentar da lässt auf Instagram, LinkedIn oder Facebook oder einfach auch über unseren WhatsApp-Kanal, den ihr in unserer Biografie seht. Vielen Dank, euer Mr. F.
Das war Zwischen Visite und Vision, Medizin im Gespräch. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn du unseren Podcast abonnierst, weiterempfiehlst und natürlich wieder reinhörst. Hier sprechen wir mit Menschen, die Medizin leben, über Herausforderungen, Chancen und das, was wirklich zählt. Vertrauen, Wissen und der Blick nach vorn. Du findest uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen sowie auf Instagram unter @zwischenvisiteundvision, wo wir dir spannende Einblicke und Updates zu den kommenden Folgen bieten. Noch näher dran bist du über unseren WhatsApp-Kanal. Oder du schreibst uns einfach direkt an kontakt@zwischenvisiteundvision.com mit deinen Fragen, Themenwünschen oder Anregungen. Bleib gesund, neugierig und offen für neue Perspektiven. Dein Podcast-Team Zwischen Visite und Vision, Medizin im Gespräch.